Wir sind der Auffassung, und dafür soll es im Folgenden einige Belege und Beweise geben, dass Nationalismus oder auf gut Deutsch Vaterlandsliebe eine sehr schädliche und kostspielige Haltung ist. Wir sind zudem der Auffassung, dass diese Vaterlandsliebe auch nicht verbessert oder veredelt werden kann, sodass daraus ein anständiger, harmloser, völkerfreundlicher Patriotismus würde. Und zum Dritten meinen wir, das Einzige, was man von einer nationalen Gesinnung wirklich hat, das ist ein Staat. Oder um es nicht moralisch auszudrücken, einen Staat, der seine Leute für Vorhaben und Zwecke einspannt, die ihm gar nicht... Nun mag die Behauptung vom frechen Staat vielleicht für manche einen unglaubwürdig klingen, denn immerhin gibt es in der Bundesrepublik weder KZs, noch ist Israel in irgendeinem Krieg involviert. Aber vielleicht zeigt schon diese Messlatte, mit der man da die Bundesrepublik misst und als relativ friedlichen Normal, wie sehr sich eigentlich Nationalisten daran gewöhnt haben, Kriegsvorbereitung zum normalen Alltagsprogramm der Republik zu erklären. Nämlich, und darauf komme ich gleich zu sprechen, dass das der derzeitige Haupt- und Oberzweck dieses frechen Staates ist. Zu rüsten, die Feinde bekannt zu geben, sich vorzubereiten auf den von ihm erklärten Ernstfall. Ich will deswegen das Kapitel nationale Gesinnung, Nationalismus, Staat in drei besprechen, wobei ich in der ersten Abteilung vier Episoden behandeln werde unter dem Stichwort frecher Staat. Was macht er, was leistet er sich? In der Abteilung 2 will ich mich auseinandersetzen mit dem Alltag des ganz normalen, gewöhnlichen Deutschen. Was tut er da? Macht Überstunden vor der Glotze bei Boris Becker, geht zur Schicht und so fort. Und schließlich will ich in der dritten Abteilung mich den Leuten widmen, die sich nicht darauf verstehen, einfach Hurra-Patrioten zu sein, die sich nicht darauf verstehen, zu Helmut Kohl oder Johannes Rau zu halten, sondern die der Auffassung sind, dass es an dieser Nation einiges auszusetzen gibt, sodass sie überhaupt keinen Grund dafür bietet, stolz auf sie zu sein. Diese kritischen Nationalisten will ich in der Abteilung 3 ansprechen und abhandeln. Zunächst zu Abteilung 1, der freche Staat. Ich will vier scheinbar mehr oder weniger belanglose Episoden vorführen aus der Welt, in der wir leben, entnommen aus den gängigen Tageszeitungen. Fall 1 liegt einige Zeit zurück und betrifft den Vergleich von Gorbatschow und Goebbels, den Helmut Kohl in Amerika angestellt hat. Wie man da dem veröffentlichten Tonband des Interviews in der Tagesschau entnehmen konnte, hat Kohl da den Satz gesagt, das ist ein moderner kommunistischer Führer, Gorbatschow ist gemeint. Der war nie in Kalifornien, nie in Hollywood, aber er versteht etwas von PR. Damit ist Public Relations, Propaganda gemeint. Der Goebbels verstand auch was von PR, Klammer auf, im Hintergrund ist Gelächter zu hören, Klammer zu. Aber man muss doch die Dinge auf den Punkt bringen. So veröffentlicht die Friedensliste anlässlich einer Protestaktion das Kanzlerinterview. Was hat er sich geleistet? Zunächst einmal nicht das, was ihm da vorgeworfen wird. Kohl hat in Wahrheit keinen Vergleich zwischen Goebbels und Gorbatschow angestrengt, denn dazu hätte man etwas ganz anderes tun müssen. Wenn man redlicher vergleicht, dann muss man zunächst bestimmen, was eigentlich Gorbatschow für eine Politik betreibt und verkündet. Zum Zweiten, welche Politik Goebbels gewollt und verkündet hat. Und erst nachdem man diese beiden Seiten des Vergleichs bestimmt hat, könnte man dazu übergehen, das Gemeinsame wie das Unterschiedliche beider zu erzählen. So würde ein redlicher Vergleich ausschauen. Was Kohl stattdessen macht, ist etwas ganz anderes. Er wählt sich eine abstrakte Gemeinsamkeit. Beide machen nämlich Public Relations, Propaganda. Den Inhalt dessen, was sie da propagieren, die beiden Politiker, verschweigt er und lässt er weg. Dann schreitet er zur Gleichsetzung der einen Seite mit der anderen. Insofern beide dieses äußerliche Gemeinsame an sich haben, dass sie Propaganda treiben, kann ich auch sagen, Goebbels und Gorbatschow sind eigentlich dasselbe, stehen für dieselbe Politik. Nun ist die Person Goebbels so gewählt, dass gar nichts anderes als eine Beleidigung herauskommen kann, denn Gorbatschow wird gewissermaßen mit der geächteten Moral der Republik gleichgesetzt. Gorbatschow wird über diesen Pseudo-Vergleich zum Faschisten erklärt. Was die Logik dieses Vergleichs in Anführungszeichen betrifft, noch einmal ein Wort, damit auch Leute vom Kaliber eines Kohl folgen können. Man hätte mit gleichem Recht sagen können, Kohl hält sich für einen guten Politiker. Hitler hielt sich auch für einen guten Politiker. Das also läge auf der Hand. Es liegt daran, dass man an beiden Figuren Attribut rauspickt, das sie gemeinsam haben, um damit zu der Behauptung fortzuschreiten, also sind sie dasselbe. Ich hätte, um das Beispiel von Kohl zu nehmen, folgendermaßen argumentiert, darunter fällt, dass man sich eine ZDF-Brille verpassen lässt von seinem Wahlkampfteam, dass man vor der Presse möglichst grammatikalisch vollständige Sätze spricht, statt zu stottern, das überzeugt, mitunter seine Frau ausstaffiert im neuen langen Abendkleid und mitnimmt auf die Pressekonferenz, also kurz und gut das, was ein deutscher Kanzler täglich bei seinen Repräsentationspflichten der Politik miterledigt. Dann hätte ich sagen können, und das sagen Sie in Bonn, davon, von uns Politik zu präsentieren, hat Gorbatschow sich mittlerweile eine Scheibe abgeschnitten. Der versteht sich auf Public Relations, so wie ich, hätte Kohl fortfahren müssen. Das hat er natürlich nicht getan. Nicht getan, weil sich mit dieser haarklein identischen Logik nicht das gewünschte Resultat eingestellt hätte, Gorbatschow eben nicht mit einem Herrn Kohl, sondern mit einer geächteten Figur der nationalsozialistischen Vergangenheit gleichzusetzen. Die Infamie liegt also auf der Hand. Es werden die Opfer des faschistischen Krieges, die Sowjetunion, das Volk der Sowjetunion, ihre staatlichen Repräsentanten. Es werden die Opfer des faschistischen Krieges über diesen Vergleich auf eine Stufe gestellt mit den faschistischen Tätern. Das trifft natürlich die Russen sehr hart. Und sie waren in der Tat empört und haben ihrer Empörung Luft gemacht, in einigen Erklärungen, in Besuchsabsagen und so fort. Die andere Seite aber, die in diesem sogenannten Vergleich drinsteckt, sollte man nicht übersehen. Es ist eine Verharmlosung zu sagen, dieser Vergleich sei eine Beleidigung des Herrn Gorbatschow gewesen. Der wird das sicher so aufgenommen haben, und zu Recht. Aber dieser Vergleich ist sehr viel mehr. Man muss einmal bedenken, dass Politiker ansonsten in der Öffentlichkeit, wenn sie diplomatische Depeschen austauschen, Pressekonferenzen geben, sich mit auswärtigen Staatsgästen treffen, jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und zwar deswegen, weil sie wissen, was Politiker, also Leute, die Kraft, Amt und Gewalt etwas zu sagen haben, sagen, das gilt, daran wird sich gehalten, das wird gemacht. Wenn so ein Mensch also diese gezielte Entgleisung begeht, Gorbatschow mit Goebbels und Hitler zu identifizieren, dann hat er eine kräftige Drohung in die Welt gesetzt. Denn jeder weiß, das allgemeine Urteil über Hitler und Goebbels, auf das hier Bezug genommen wird, lautet, das sind Irrläufer der Geschichte, Verbrecher, die liquidiert gehörten, wären sie noch nicht auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen worden. Genau das wird auf diese Weise der Gleichsetzung von Gorbatschow mit Goebbels und seinen Hintermännern der Sowjetunion angedroht. Also nichts Geringeres als an der Verunglimpfung der führenden Staatsperson der Sowjetunion, so etwas wie den Kriegswillen zu äußern, der Bundesrepublik und ihrer NATO-Freunde gegen diesen Block. Man sollte sich nicht damit beruhigen, dass dieser sogenannte Vergleich dementiert worden ist. Man sollte nämlich lieber einmal darauf hören, wie dementiert worden ist. Da hört man von Kohl, dass er den Vergleich der Personen natürlich nicht beabsichtigt hat, sondern bloß die Sache auf den Punkt bringen wollte. Bedauert wird in Bonn nicht der Vergleich, sondern der missverständliche Eindruck, den andere sich davon gemacht haben. Kurz, diese Sorte Dementi ist nichts als eine Bekräftigung der Absicht, die man gehabt hat und an der man weiterhin festhält. Was die SPD und ihre Oppositionspolitik in solchen brisanten Fragen anlangt, ist schnell erklärt, worin ihre Opposition besteht. Es gibt zwei Vorwürfe der SPD gegen diese Sorte Kriegserklärung in Anführungszeichen gegenüber den Russen. Zum ersten haben sie verlauten lassen, der Kanzler benehme sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Und jeder übersetzt sich diesen Spruch völlig richtig, wenn er daraus den Vorwurf hört, dies ist eine ungeschickte Methode, mit den Russen zu verfahren. Wer die ungeschickte Methode angreift, teilt das Ziel und wünscht sich effektivere Methoden zur Erreichung desselben Ziels. Und zum Zweiten, der Hauptvorwurf der SPD im Bundestag von Vogel bekannt gegeben hat, gelautet, die SPD ist empört, dass das erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein deutscher Kanzler auf Druck von außen hin eine Erklärung entschuldigender Art im Bundestag verlesen muss. Dieser Vorwurf heißt im Klartext, nicht die politische Absicht und Frechheit des Kanzlers wird von der SPD kritisiert, sondern ihre nicht zu verhindernde Wirkung. Und diese Wirkung besteht darin, dass die Sowjetunion als eine Macht, die gemessen an der Bundesrepublik für sich genommen immer noch eine Nummer größer ist, auf diplomatischem Terrain die Daumenschrauben annimmt, Verträge nicht unterzeichnet und so ihren Unwillen kundtut. Wenn man schon so forsch zu Werke geht wie Kohl, heißt die Empfehlung der SPD, dann muss man auch in solchen Stiefeln stehen, dass man sich jede Retourkutsche verbieten kann. Und als wollte der Kanzler Kohl den Eindruck vermeiden, sein Dementi im Bundestag sei tatsächlich so etwas wie eine Zurücknahme der geäußerten Frechheiten gewesen, ließ er sich nach dem Vergleich nur noch vernehmen, 3-4 Tage lang, mit Sprüchen über die DDR nach dem folgenden Muster. Ich denke nicht daran, die Staatsbürgerschaft der DDR anzuerkennen. Wir grenzen unsere Landsleute nicht aus. Moskau ist das Zentrum einer kommunistischen Diktatur. Dieses totalitäre System hält immerhin 17 Millionen unserer Landsleute in seiner Gewahrsamsmacht. Das Wiedervereinigungsgebot steht nicht zur Disposition. Die deutsche Frage ist offen und so fort. Kurz, der Mann gibt bekannt, dass sein Ausflug auf das Feld der persönlichen Verunglimpfung, wie auch immer bewertet, sehr exakt das ausdrückt, was er als sein politisches Programm verfolgt und bekannt gemacht haben will, nämlich so lange nicht Frieden zu geben, wie nicht der Anspruch der Bundesrepublik auf die Revision des Kriegsergebnisses von 1945 verwirklicht ist. Wiedervereinigung gleich ausgedehnt nicht bloß auf das Territorium der DDR, sondern auf den anderen östlichen Teil Europas. Eine Episode, untergegangen zwischen Tagesschau und Tageszeitungen, die nichts anderes ist als die Bekanntgabe eines kriegerischen außenpolitischen Ziels der Bundesrepublik. Punkt 2. Ein Landgericht in Moabit hat Syrien als Drahtzieher des Terrorismus verurteilt. Eine scheinbar belanglose Meldung am Rand des wichtigen tagespolitischen Geschehens, bei der man aufhorchen sollte. Die Bundesrepublik präsentiert sich damit als eine Macht in Europa, die an vorderster Front mitwirkt bei, so heißt das Programm, bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zum Schutze der Menschen vor Verbrechern. Drei faustdicke Lügen stecken in diesem Programm Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Die erste Lüge: als ginge es je bei dieser Politik um den Schutz von Menschenleben. Jeder erinnert sich, dass die USA Libyen, Tripolis bombardiert haben. Und das kann ja wohl schlechterdings mit einem Schutz von Menschenleben erklärt werden, wenn dafür etliche Tausend über die Klinge springen müssen. Lüge Nummer zwei: dass hier Verbrecher bekämpft werden, muss dementiert werden. Hier werden Staaten wie terroristische Verbrecher abgeurteilt und hinterher bestraft mit militärischen Mitteln. Und zwar Staaten, von denen jeder weiß, auch wenn er sonst der Geografie nicht weiter kundig ist, dass es pro-östliche Staaten sind oder zumindest solche, die der Westen zum östlichen Einflussgebiet dazu zählt, dass er auf diese Weise den Russen streitig macht. Die Bombardierung Libyens soll immer auch zugleich die Sowjetunion treffen. Die Destabilisierung Syriens soll einen Verbündeten der Sowjetunion im Nahen Osten treffen. Ein Programm, das in früheren Zeiten mal zu Recht Rollback geheißen hat. Zurückdrängen des Kommunismus bis auf den Roten Platz. Lüge 3 schließlich: dass die Verfechter dieses Programms Feinde des Terrorismus seien, also dieser Art Leute umzunieten, muss bezweifelt werden. Zur selben Zeit, als in Moabit Syrien verurteilt wird, ein Staat von einem deutschen Landgericht verurteilt wird, wegen terroristischer Umtriebe, werden in den USA 150 Millionen Dollar locker gemacht, um die Contras in Nicaragua zu finanzieren, die haargenau dasselbe Handwerk betreiben, diesmal aber vom Westen gebilligt und unterstützt, weil sich diese Sorte Terrorismus gegen einen Staat richtet, den der Westen bekämpft haben will, weil er ihn ebenso zu einem östlichen Vorposten- oder Einmarsch-Einzugsfeld hinzuzählt. Dasselbe die Mudschahedin in Afghanistan betreffend. Auch diese Formen des Terrorismus werden mittlerweile nicht bloß unterstützt und hofiert durch den Westen, sondern ausgebaut zu quasi militärischen Posten des Westens, die zur Destabilisierung Afghanistans finanziert werden. Was da also läuft und woran die Bundesrepublik sich bei der Verurteilung Syriens beteiligt, ist nichts anderes als eine kriegerische Außenpolitik der NATO gegen den Ostblock und befreundete Staaten. Wohlgemerkt eine kriegerische Außenpolitik, die nicht in Zukunft mit einem Ernstfall kalkuliert, sondern die in diesen Regionen der Welt, Nicaragua, Libyen, Syrien, Afghanistan, den Ernstfall durchkämpft, Krieg führt. Und zwar unter dem moralisch ehrenwerten Titel, bei dem hierzulande jeder feuchte Augen kriegen soll: Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Vorneweg die Bundesrepublik, die, wie gesagt, sich mit der Verurteilung Syriens in die Schlagzeilen gebracht hat und sich an die Spitze der europäischen Staaten bei der Bekämpfung dieser dem Westen nicht genehmen Staaten gesetzt hat. Wer die Zeitungen dabei verfolgt hat, wird da auf manches Absonderliche gestoßen sein, das meine Thesen erhärtet. Da sitzen etwa in Syrien, Quatsch, in Moabit, in Berlin, zwei Jordanier als Angeklagte auf der Anklagebank, Hasi und Salami heißen die deswegen verurteilt werden sollen, weil sie in Berlin eine Granate platziert haben. In einer Diskothek nämlich, an die sich noch jeder erinnert, die hieß La Belle. vor ungefähr 3 oder 4 Monaten sollte auf Biegen und Brechen ein Urteilsspruch gefällt werden, der da lautete: Die Jordanier, die in dieser Diskothek eine Bombe platziert haben, müssen eindeutige Hintermänner im libyschen Staat haben. Da sollte jeder den Schluss machen, diese Granate geht eindeutig auf das Konto Libyens. Die Bombardierung Libyens ist mittlerweile gelaufen. Das Land ist ein Krisen- und Kriegsherd auf Abruf. Jetzt, 3, 4 Monate später, sollte der Schluss in eine ganz andere Richtung laufen. Nämlich von dieser Granate nach Syrien. Oder wie die Süddeutsche in ihrem Hauptartikel vermerkt hat, in Moabit den Weg nach Damaskus suchen. Diese Suche ist fündig geworden. Das untrügerische Indiz dafür, dass Syrien als Terrorist auf die Fahndungsliste der NATO gesetzt gehört, ist dadurch erbracht worden, dass die beiden Angeklagten gestanden haben, Syrien sei der Hintermann. Aufschlussreich ist das Problem, dass die freie Presse mit diesem Geständnis wälzt. Da liest man nämlich, dass einerseits das Beweismittel sehr unglaubwürdig ist. Ausgerechnet 2 hergelaufene Terroristen, die dann auch noch auf den Druck hin aussagen, sie würden nach Jordanien an den Galgen abgeschoben, wenn nicht langsam ein Geständnis anrollt. Das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf diese Glaubwürdigkeit. Und so werden sie als Unglaubwürdige gehandelt. Andererseits, letztendlich müssen die Jungs glaubwürdig sein, wenn das Syrien der Hintermann ist, haben sie ja gestanden. Also wurde das Urteil im Westen und in der Bundesrepublik, problematische Zeugen hin oder her, mit Genugtuung aufgenommen und von Staatsminister Möllemann folgendermaßen in der Tagesschau kommentiert: Die BRD wird sich nicht hinreißen lassen, Syrien zu bombardieren. Was hat dieser Mann gedacht? Die Logik dieses Gedankens heißt: Fällig wäre nach diesem Urteilsspruch ein Bombardement dieses Staates durch die Bundesrepublik. Wir lassen es uns gewissermaßen als realpolitische Vernunft anrechnen, dass wir dieses, unser tiefes moralisches Empfinden, gezügelt haben. Das drückt nämlich im Deutschen das Wort hinreißend aus, ja? Praktisch ist die Maßnahme gegen Syrien deswegen noch nicht, so muss man sagen, es gibt ja andere Beispiele, siehe Libyen, praktisch ist die Maßnahme gegen Syrien noch nicht eine Bombardierung, sondern zunächst nur, in Anführungszeichen, Ausweisung syrischer Diplomaten, Abzug des deutschen Botschafters, Nicht-Ersetzung. Also die Herstellung eines Zustands zwischen diesen beiden Staaten, der dem Status einer Nichtanerkennung sehr, sehr nahe kommt. Und der Status der Nichtanerkennung zwischen 2 Staaten will dasselbe sagen wie: Mit diesem Staat, den ich nicht anerkenne, ich, die Bundesrepublik Deutschland, will ich mich insofern und deswegen auch nicht arrangieren. Er gilt mir als Hindernis, als Schranke, ohne dass ich den Willen aufbringen will, mich mit den dortigen Staatslenkern ins Benehmen zu setzen. Dazu wäre ja die Anerkennung notwendig. Der Status der Nichtanerkennung ist dasselbe wie diesem Staat das Existenzrecht zu bestreiten, ohne den fälligen praktischen Vollzug dieses Urteils, nämlich seine Existenz zu vernichten, gleich anzuschließen. Was da rauskommt, ist ein Krisen- und Kriegsherd auf Abruf. Punkt 3. Rüstungsexporte, kriegt man mitgeteilt, sind in der Bundesrepublik ein Schlager. U-Boote an Südafrika, oder zumindest Blaupausen davon, sind geliefert worden. Wo ist der Skandal? Nicht liegt der Skandal, den die Presse daraus gemacht hat oder versucht hat zu machen. Nicht liegt der Skandal darin, dass hier Kriegswaffen, Tötungsinstrumente vom höchsten Kaliber in der Bundesrepublik hergestellt, von ihr veräußert werden. Im Gegenteil, U-Boote mit all ihrem technischen Inventar heißen bei den Howaldtswerken oder beim Vulkan deutsche Wertarbeit. Auf sowas ist man stolz, es wird politisch gefördert und verlangt, es wird produziert. Auch nicht liegt der Skandal darin, dass diese Tötungsgeräte an den schlechter Staat am Kap geliefert worden sind, an Südafrika. Er bleibt, trotz aller Schelte in der jüngsten Vergangenheit, ein treuer Vorposten des Westens, wird als solcher weiter gehandelt und deswegen auch als solcher weiter mit entsprechenden Waffen versorgt. Der ganze Skandal oder das, was versucht wurde, als Skandal zu präsentieren, liegt nur in einem einzigen Umstand, dass hier womöglich ein Geschäft mit Waffen an der Politik vorbeigemacht worden ist. Darüber darf man in der Zeitung mit nachdenken. War das Schweigen der Regierung zu den Anträgen Südafrikas, diese U-Boote zu bekommen, mehr ein Ja oder ein Nein? Das lässt sich natürlich schwer entscheiden. Strauß hat von Saudi-Arabien aus, wo er gerade auf Verkaufstournee war für Ballermänner, in Bonn angerufen, das ging breit durch die Tagesschau, und gesagt, wir waren doch alle dafür. Nun denkt man, die Frage ist entschieden und der Skandal ist weg, aber ein neuer ist da, nämlich brüskiert das die Regierung, dass Strauß sagt, was sie schon immer wollte, ohne dass sie sich öffentlich dazu bekennt. Hier kann man den Skandal ansiedeln, wenn man der Presse folgt. Hat die eine Hand nicht gewusst, was die andere gemacht hat? Ist vielleicht ein Gesetz verletzt worden, unter stillschweigender Duldung oder durch den Auftrag der Regierung? Ein Skandal, der lebt von einer einzigen Sorte Moral, die es im Geschäft der Waffen überhaupt nur gibt. Das ist nämlich diese Moral von den üblen Waffenschiebern, die in ihren Grauzonen und sonst wo mit Tötungsgeräten ihre Geschäfte machen. Da kann sich ein braver Bürger einmal aufschwingen und sagen, bloß aus Profitgründen andere Leute mit Mordwerkzeugen auszustaffieren, das ist verwerflich. Wenn haargenau dasselbe aus Staatsinteressen gemacht wird, dann heißt so etwas nicht verwerflich, sondern Außen- und Sicherheitspolitik und ist gut. Überlegt mal umgekehrt, wann aus einem Waffengeschäft der Stoff für einen Thriller wird. Wann kann man sowas als Tatortfolge präsentieren? Das müssen Waffenschieber sein, die in Frankfurt im Puff im Milieu verhandeln und ihre Waffen auf diese düstere Weise über die Grenzen bringen. Dann kann man daraus einen Thriller machen. Wenn dieselben Leute aber im Bundeskanzleramt statt im Frankfurter Milieu sitzen, dann heißen sie nicht mehr Waffenschieber, sondern sind Repräsentanten deutscher Hightech-Firmen. Der Sachverhalt ist unverändert geblieben. Zwei Namen haben sich geändert. Die Profiteure heißen jetzt nicht mehr Waffenschieber, sondern Repräsentanten deutscher Wertarbeit. Und die Verhandlungen finden nicht im besagten Gangster- und Verbrechermilieu, sondern auf politischer Ebene statt. Leute, die dieser Vorstellung anhängen, von den Waffenschiebern, die in ihren Grauzonen rumschieben, muss man zur Beruhigung sagen, auf diesem Sektor des Geschäfts mit militärischem Gerät läuft so gut wie nichts ohne den Staat und seine Beaufsichtigung, Kontrolle und Aufträge. Am 5. Dezember, ich erinnere mich, ist mir das Frühstück verhagelt, als ich folgenden Artikel gelesen habe im Weserkurier, über die geballte Ladung, die Bremer Kassen füllt, und nicht nur die Bremer. Deutsche Waffenhändler drängen in neue Bereiche und weitere Regionen der Welt vor, heißt da ein bezeichnender Artikel über den Rüstungsexport. Ich will mal kurz zwei, drei Ausschnitte vorlesen. Zuvor wird hoch gelobt, dass der deutsche Rüstungsexport sich in den letzten Jahren um 7,6 Milliarden erhöht hat. Beachtliche Zahlen. Und dann wird zur Erklärung dem Zeitungsleser Folgendes geboten. Der Rüstungsexport wird geregelt durch das Kriegswaffenkontroll- und das Außenwirtschaftsgesetz sowie die politischen Grundsätze der Bundesrepublik. Die politischen Grundsätze sehen in ihrer Form von 1982 vor, dass Rüstungsausfuhren in NATO-Länder und Gleichgestellte, Australien oder Schweiz, grundsätzlich erlaubt und in kommunistische Staaten verboten sind. Genehmigungen für Lieferungen in die übrige Welt werden an bestimmte Bedingungen geknüpft. Danach ist mit einer Erlaubnis zu rechnen, Zitat, wenn außensicherheitspolitische Interessen der BRD unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen dafür sprechen. Kritiker entdecken in diesen Bestimmungen viele Schlupflöcher. Wer etwa, so argumentieren Sie, könnte verneinen, dass Südafrika als Wächter am Kap der guten Hoffnung auch sicherheitspolitische Interessen der Deutschen wahrnimmt. Auch die innere Lage in Südafrika wäre kein Hindernis für Schiffslieferungen, denn U-Boote könnten nicht bei inneren Unruhen eingesetzt werden. Darauf hatte sich bereits die frühere sozialliberale Regierung unter Helmut Schmidt berufen, als sie Marinestreitkräfte fast aller größeren Länder Lateinamerikas und anderer Drittweltstaaten, Indonesien, Nigeria, den arabischen Golf, mit U-Booten, Fregatten oder Schnellbooten ausgerüstet wurden. Mit Nachrüstung in Spanien und Österreich gelangen zivile deutsche Hubschrauber in den kriegsführenden Irak. Vieles läuft über Lizenz- oder Konstruktionsunterlagen. Das deutsche G3-Gewehr wurde so ein Verkaufsschlager in der dritten Welt. In Argentinien rollt mit dem TAM-Panzer, um den sich auch Iran bemüht, ein Zwilling des erfolgreichen deutschen Schützenpanzers Marder. Dies der Überblick. Was wird mitgeteilt? Zunächst, der Zweck des Rüstungsexports ist schnell erzählt. Der deutsche Staat will fremde Souveräne mit Gewaltmitteln ausstatten. Diese Transaktion leidet von vornherein in einem kleinen Widerspruch. Er liefert nämlich damit potenziellen Schranken, Widersachern, eben anderen Staaten, genau die Mittel, mit denen er in seiner Verfügung die anderen gefügig machen will, Gewaltmittel gibt. Ein kleiner Widerspruch, der nach politischer Kontrolle ruft. Man muss also beim Rüstungsexport die andere Seite, die beliefert wird, darauf festlegen können, dass sie ein Mittel der eigenen politischen Zwecke ist. Sonst hätte man womöglich den Feind mit Gewaltmitteln ausgestattet. Und das wäre absurd. Daraus folgt glasklar, Waffen an den Osten, nein. An die NATO-Staaten, na sicher. An Drittweltstaaten, mal sehen. Der ein oder andere muss vielleicht zunächst noch reif geschossen werden, damit er hochwertige deutsche Technologie auch richtig bedient. Man muss nämlich wissen, in welche Richtung die Rohre von Leo 2 zeigen müssen. Das Prinzip also heißt, der politische Zweck muss sich dem Profitstandpunkt, die Geschäftswelt, die dieses Gerät produziert, unterordnen, weil nur für den politischen Zweck geliefert wird. So viel zu den Grauzonen. Dass es die übrigens auch noch gibt, dass mitunter tatsächlich Leute von Rheinmetall im Frankfurter Puff sitzen und verhandeln, folgt aus diesem Standpunkt, dass alles in dieser Sphäre des Geschäfts unter dem politischen Zweck gebeugt ist. Es gibt nämlich manchmal von Seiten der Politik das Interesse, dass an ihren eigenen Gesetzen vorbei ein bisschen geliefert wird. Zum Beispiel in Sachen Iran-Irak. Da möchte ein Staat sich die Einwirkmöglichkeit auf beide Kontrahenten sichern, ohne das Geschäft mit den Waffen, die natürlich nur dosiert geliefert werden, keine kriegsentscheidenden, ohne sich das Geschäft mit den Waffen durch die Lappen gehen zu lassen. Also legt er darauf Wert, dass nicht als ordentlich diplomatisch abgesegneter Akt eine Waffe in den Irak kommt, weil er damit eindeutig politisch Partei genommen hätte für einen Kontrahenten. Also muss es auch noch die Grauzone geben. Dass übrigens das Gesetz zur Rüstungskontrolle ein Grund zur Beruhigung wäre, das muss stark bezweifelt werden. Dieses Gesetz muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist mit einer Erlaubnis zu rechnen für den Rüstungsexport. wenn außensicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen dafür sprechen. Die Verpflichtung, die in diesem Gesetz drinsteckt, besteht darin, dass der Staat sich darauf verpflichtet, nur in seinem eigenen Interesse Waffen zu liefern. Es ist so, wie wenn ich mir ein Zwei-Paragraphen-Recht mache, in dem Paragraph 1 sagt, Biertrinken ist verboten, es sei denn Paragraph 2 tritt in Kraft, ich genehmige mir eins. So schlicht sehen die Hänger in Bonn die Frage des Rüstungsexports. Ein Gesetz legt fest, wann immer es in ihrem Interesse ist, werden Waffen exportiert in die Gegenden der Welt, die in ihrem Interesse sind. Der ganze andere Zirkus, der in dieser Frage in die Presse rüberschwappt, diese moralischen Schnörkel und Bedenken, haben mit dem Zweck des Waffenexports und seiner Durchführung null zu tun. Sie gibt's, aber aus ganz anderen Gründen. Also es gibt den Vorbehalt, den jeder kennt. Wir haben so gute Panzer, aber haben wir nicht immer gesagt, dass wir sie nicht in Spannungsgebiete liefern? Diese Stellungnahme provoziert natürlich den Konter. Wohin sonst? Denn gerade in Spannungsgebieten werden ja die Ballermänner gebraucht. Und da, wo sie nicht gebraucht werden, sind sie überflüssig wie ein Kopf. U-Boote, ein Trick der sozialliberalen Regierung, von den Sozis erfunden. U-Boot-Lieferungen an Gorilla-Staaten in Südamerika, die begründet man so. Mit U-Booten kann man keine Campesinos in den Höhlen fertig machen. Mit denen kann man nämlich nur Kriege führen. Gleichzeitig erfährt man aus Hamburg, ein Lagerschuppen in Hamburg, von der Gall geöffnet, steht voll bis unter die Decke mit Gewehren, die an Südafrika geliefert werden. An eben die, von denen soeben geprüft wird, ob sie U-Boot-Blaupausen besitzen dürfen. Wie heißt die Erläuterung des Hamburger Senats? Diese Knarren sind kein Kriegsgerät, taugen bestenfalls zur Herstellung innerer Ordnung. So haben sie also beides, U-Boote und ihre Knarren. Und gerechtfertigt sind sie mit dem simplen Trick, dass man jeweils eine Waffe an einem Zweck misst, für den sie nicht taugt und auch gar nicht taugen soll. U-Boote sind keine Polizeiknüppel, Polizeiknüppel keine U-Boote. Und so hat man beiden Waffen bescheinigt, dass sie nicht aus kriegerischen, gewalttätigen Absichten geliefert werden, sondern bloß ihrer Friedensverträglichkeit wegen. Dieses Bedürfnis ist in der Bundesrepublik jahrelang gepflegt worden, dass man bei einem Export einer Waffe nicht den politischen Zweck als den wahren Grund präsentiert, sondern eben diese Moral als Rechtfertigung nutzt. Wir exportieren bloß, weil das nicht gegen den Frieden verstößt. Hört sich auch nicht sauber an, der Grund. Der drängt gewissermaßen zum Nachfragen, warum dann eigentlich? Aber so wurde eben begründet. Und das liegt nur an einem Umstand. Diese Schnörkel gibt es in Frankreich nicht und die gibt es auch in England nicht. Die sind typisch deutsch und zwar deswegen, weil die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger des besiegten Faschismus nach dem Zweiten Weltkrieg von den Siegermächten ein wenig an die Kandare genommen worden ist. Hier ist gewissermaßen als ein Staat, der von seiner faschistischen Vergangenheit, von dem nationalen Größenwahn, hat Abstand nehmen sollen. Und dies, dass er von seinem nationalen Größenwahn, der die Welt erobern will, Abstand nimmt, das hat er darin dokumentieren sollen, und das hat er dann auch getan, dass jeder außenpolitische Staat der BRD nicht im nationalen Interesse begründet wurde, sondern als Dienst an gemeinschaftlichen Werten der westlichen Wertegemeinschaft, als Dienst am Frieden, sodass es als Unterordnung der nationalen Interesse, der nationalen Interessen unter eine an und für sich gute, allen dienliche Sache abgewickelt wurde. Damit, mit dieser Technik, wir liefern nur, damit der Friede nicht gestört wird, ist die Bundesrepublik aufgestiegen zu einer Nation, die die größte Mittelmacht der Welt ist. Zweite Führungsmacht der NATO, stärkste Militärmacht Europas, mit Rüstungsexporten in alle Welt, von Brandt, Schmidt, Kohl, durchgeführt nach Iran, in den alten Iran, von Willy Brandt noch, in die südafrikanischen Staaten von Kohl und Schmidt und in die südamerikanischen Diktaturen, ebenfalls noch von den Sozialdemokraten. Insofern ist ein Franz Josef Strauß nur konsequent, wenn er heute sagt, wir müssen diesen Unfug endlich lassen, immer zu erzählen, wenn wir einen Panzer verkaufen wollen, diese Dinger hätten einen Knoten im Rohr, mit denen könnte man nichts anstellen. Man muss umgekehrt sagen, unsere nationalen Interessen gebieten es, Waffen in alle Welt, wo unsere Interessen vital sind, insofern auch berührt werden können, zu liefern. Dazu bekennen wir uns. Dieser Standpunkt, was in unserem Interesse liegt, an der Rüstungsfront, wird gemacht und das Interesse ist der ganze gute Grund dafür. Das ist die neue Linie, die in der Bundesrepublik durchgesetzt wird. Und sie entspricht sehr viel mehr der politischen Realität. Insofern nämlich der politische Oberzweck des NATO-Bündnisses und der BRD immer mehr in den Gebrauch der Waffen gegen östliche Vorposten und in letzter Instanz gegen den Osten mündet. Und insofern muss man sich zu seinem Auftrag und seinem Programm auch bekennen. Die SPD in dieser Frage werde ich nicht abwickeln. Ich verweise nur auf eine Tagesschau-Meldung, in der Vogel bekannt gegeben hat, da machen wir einen Untersuchungsausschuss. Daraufhin hat sich der CDU-Obmann die Hände gerieben und breit in die Kamera gegrinst und zu Protokoll gegeben, dann legen wir die Rüstungsexporte von Willy Brandt und Helmut Schmidt offen. Daraufhin wieder Schwenk auf Vogel, der sagt dann, es geht uns nur darum zu prüfen, ob Gesetze verletzt wurden. Das sollte man ihm glauben. Nur darum geht es, um nichts anderes. Ob man der Regierung eine Pflichtverletzung in Sachen Gesetzesumgehung nachweisen kann. Nicht darum, den wahren Sachverhalt zu kritisieren, dass hier die Außenpolitik der Nation mit ihrem Rüstungsexport über Leichen geht. Punkt 4, mit dem will ich den Durchgang durch die aktuellen Frechheiten des Staates abschließen, bezieht sich auf ein anderes Feld, nämlich auf die neuen Sicherheitsgesetze. Man muss kein Mitglied der AKW-Bewegung sein, um diesen Gesetzen mal seine Aufmerksamkeit zu schenken. Da stehen nämlich Sachen drin, die weit, weit, weit über praktizierende Demonstranten und Kritiker hinausgehen. In § 129a wird festgelegt, dass das, was in der Friedensbewegung und in der AKW-Szene symbolischer Widerstand genannt wird, Sitzblockaden, Sägen an Strommasten und Ähnliches, ab sofort unter den Straftatbestand des Terrorismus eingereiht wird. Und diese Leistung des Gesetzgebers ist beachtlich. Wer einen Strommast umsägt oder in Gewalt antut, ihn knickt. Begeht nach dem alten Gesetz einen Straftatbestand, Sachbeschädigung. Nach dem neuen Gesetz erlaubt sich der Gesetzgeber folgenden Schluss. Diese Straftat lässt mich zurückschließen auf eine Gesinnung, deretwegen diese Tat überhaupt nur begangen wird. Diese Gesinnung erkläre ich zur eigentlichen Tatabsicht und diese Tatabsicht, die nenne ich Staat, Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates. Ich mache damit also aus dem zunächst vorfindlichen Straftatbestand der Sachbeschädigung den ganz neuen. Hier betätige sich der Wille eines Menschen, das Gewaltmonopol des Staates zu brechen. Insofern fällt er unter das Urteil Terrorist. Ein Schluss, der nicht bloß deswegen bemerkenswert ist, sondern auch wegen der Leute, auf die er angewandt wird. Die Form des symbolischen Widerstands und die Leute, die sowas machen, die mir bekannt sind, die verfolgen damit, und so sagen sie auch, ganz sicher nicht das Ziel, quasi durch das Einsetzen von Gewaltmitteln den Staat in die Knie zwingen zu wollen. Es wäre ja auch seltsam, wie das mit angeknickten Strommasten passieren sollte. Sie nennen ihre eigenen Aktionen insofern auch korrekt symbolische Aktionen. Und was sie damit zeigen wollen, mit diesem Zeichen, mit diesem Symbol, das ist, dass ich endlich durchsetzen muss, dass der Staat den Interessen nachkommt, die die Interessen der Menschen sind. Also soll er von seinem Atomenergieprogramm Abstand nehmen und sich daran zurückerinnern lassen, gewissermaßen, mit ein wenig Nachdruck, dass seine eigentliche Aufgabe eine Dienstleistung am Volk ist und er nicht umgekehrt seinen Volkskörper treten darf. Es ist also der Sache nach ein Appell an den Staat und die Verbesserung seines Nutzens für die Menschen. Der Sache nach ja wohl das schiere Gegenteil davon, Sachbeschädigung als den Willen, den Staat zu kippen, belegt, dass Kritik in diesem Gesetz unter Sabotagegesichtspunkten beäugt und behandelt wird. Wo immer ein Stück Energieversorgung oder Transport mit der Eisenbahn, auf welche geringfügige Weise auch immer beeinträchtigt wird, in diesem Gesetz unter Sabotagegesichtspunkten beäugt und behandelt wird. Wo immer ein Stück Energieversorgung oder Transport mit der Eisenbahn, auf welche geringfügige Weise auch immer beeinträchtigt werden könnte, sehe ich, Staat, meine Grundfesten beeinträchtigt. Paragraph 130a zur Ergänzung noch dazu, da wird festgelegt, dass Schriften, die geeignet sind, zu Straftaten anzuleiten, selber unter Strafe gestellt werden. Der Fortgang in diesem Urteil liegt darin, dass hier der Staat ganz getrennt von einer vorliegenden Absicht eines Autors eine Schuldzuweisung vornimmt. Eine Schuldzuweisung, wenn nicht dahingehend, dass, was die Wirkung einer Staatskritik nicht ausschließt bei anderen Leuten, selbst so gebrandmarkt wird, wie wenn die Staatskritik bezweckt gewesen wäre. Diesen Satz muss man nur umgekehrt lesen, dann weiß man, wie man in Deutschland 1986 auf Kurs zu sein hat. Daraus folgt nämlich, dass eigentlich nur das Pro zu diesem Staat und die Kritik an Kritikern, nicht strafbar ist. Bei allen anderen Fragen hat der Staat sich mit seinen neuen Gesetzen die Freiheit eröffnet, zu beurteilen, was unter Terrorismus fallen soll. Ich möchte mal daraus, aus diesen vier Stücken deutscher Politik, ein Fazit ziehen. Die innere Sicherheit, die der Staat mit seinen Gesetzen auf Vordermann bringt, eröffnet staatlicherseits die Freiheit, Kritik wie ein Staatsverbrechen zu beurteilen. Nun ist eines nicht zu übersehen. Dies ist nicht so etwas wie eine Notwehrreaktion des Staates angesichts einer Bewegung, der er nicht mehr Herr werden könnte. Jeder weiß, wer diese Bewegung kennt, dass sie seit langer, langer Zeit überhaupt nur noch ein Thema hat, nämlich wie sie schafft, dass sie wieder existiert. Nicht eine starke Bewegung, sondern letzte Reste von Kritik werden auf diese Weise erledigt. Daraus folgt, dass der Grund dieser neuen Sicherheitsgesetze mit Sicherheit auch nicht darin zu suchen ist, dass der Staat ein passendes Mittel brauchte, das ihm fehlte, um mit Kritikern fertig zu werden. Dass ein Staat, ich will mal in Anführungszeichen sagen, mit solchen Kanonen auf Spatzen schießt, hat seinen Grund darin, dass er, der Staat, seine Ansprüche mächtig gesteigert hat in puncto Gesinnung und Gehorsam. Und unter diesen Anspruch Das wollte ich mit meiner Andeutung vorhin gesagt haben. Fallen alle, nicht bloß praktizierende AKW-Demonstranten, unter diesen Anspruch, dass ein kein freier Deutscher im Hirn eigentlich nur einer sein kann, der kräftig dafür ist, nicht kritisiert, sondern Kritiker ausmerzt. Ein solches Verlangen, das trifft jeden Bürger in diesem Staat und ist an alle gerichtet. Es ist eben das Verlangen, dass der Staat sich ein Volk wünscht, das wie ein Mann hinter der Nation steht. Dieses Programm des inneren Friedens ist insofern logisch konsequent die Voraussetzung dafür, dass er auf der anderen Schiene seine außenpolitischen Ansprüche nach außen hinausposaunt und betreibt, die er offenbar ohne den Einsatz von Gewalt und dann eben auch dieses Volkes als Bedienungspersonal der Gewalt gar nicht zu verwirklichen gehen. Die Abteilungen, die ich durchgemacht habe, die Außenpolitik betreffend, sind eben nichts weniger als ein Weltkriegsprogramm gegen den Osten, das Beispiel 2 gegen Vorposten des östlichen Lagers, Nicaragua, Libyen, Syrien, praktiziert wird. Und drittens, ein Programm, in dem die BRD nicht etwa als Bremser auftritt, sondern als ein Staat, der um mehr Gewicht bei der Durchführung dieses Programmes streitet und deswegen Rüstungsgüter in alle Welt exportiert haben will, um sich dort mit seinen Gewaltmitteln und seiner Aufsicht festsetzen zu können. Die langlebige Lüge vom Unschuldslamm BRD sollte man mal anders nehmen. Die langlebige Lüge vom Unschuldslamm BRD hat geheißen, immerhin hat dieser Staat noch nie einen Krieg geführt, wenn man die zwei Weltkriege mal weglässt. Diese Belobigung der BRD, die sollte man mal anders betrachten. Und zwar mit den Augen eines Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß, wenn er recht hat, und wer will ihm widersprechen, sagt, dass die Rüstungsexporte in alle Welt dem nationalen Interesse der Republik dienen. Wenn die Rüstungsexporte in alle Welt dem nationalen Interesse dienen, dann müssen die dabei anfallenden Toten diesem nationalen Interesse offenbar ebenso dienlich sein. Denn für nichts anderes, als dass geschossen wird, werden Gewehre und Panzer exportiert. Dann ist also ein toter Neger in Südafrika, der mit einem deutschen G3-Gewehr erledigt worden ist, genauso im nationalen Interesse wie ein niedergemachter Aufstand in Brasilien, wo bei Daimler gegen Daimler in Brasil gestreikt wird. Es mag einen Vorbehalt gegen das bisher Gesagte geben. Der mag vielleicht in folgendem Gedanken bestehen. Habe ich nicht ein Monster-BRD gezeichnet, das mit außenpolitischen Kriegsprogrammen auftrumpft, Rüstung betreibt, dass es nur so kracht? Ist das nicht unglaubwürdig? Und zwar unglaubwürdig, nicht in der Hinsicht, dass die Fakten bestritten würden, sondern unglaubwürdig in einer anderen Hinsicht. Die guten, braven Deutschen können sich nämlich darauf berufen, dass ihr Werkelalltag sich nicht nennenswert geändert hat. Die BRD mag außenpolitisch frech sein, wie sie will, aber weder ist davon etwas zu sehen, dass es einen Arbeitsdienst gibt, in den, sagen wir mal, die Arbeitslosen gesteckt würden, um Bomben zu produzieren. Noch werden von Kohl Massenaufmärsche befohlen, wiewohl sie mitunter stattfinden. Stattdessen gibt es einen privaten Alltag des guten, braven Deutschen, der wie immer ausschaut. Man geht zur Arbeit, ist daheim in der Familie, macht Überstunden, wenn Boris Becker nachts spielt, unbezahlte, feiert Weihnachten, alles wie immer. Ich möchte mal folgenden Gedanken nahelegen. Könnte es nicht sein, dass dieses Deuten auf den privaten, so normal gebliebenen Alltag gar nicht ein Einwand gegen meine Ausführungen über den außenpolitischen Kurs der BRD ist? Könnte es nicht sein, dass vielleicht dieser normale Alltag des braven Deutschen, der wie immer ist, genau das Passende dafür ist, dass ein Staat auf Krieg zurüstet? Vielleicht erledigt sich ja mit dem Menschen, der einfach nur zum Job geht, der bloß Boris vorbrüllt, der vielleicht am 25.01.87 wählt. Vielleicht erledigt sich ja über diese paar Tätigkeiten alles, was eine Nation braucht, die sich solche Vorhaben wie die Bundesrepublik setzt. Ich kann es noch anders sagen. Man sollte einmal von dem Gedanken Abstand nehmen, dass der Staatsdienst eines Menschen erst da beginnt, wo er in die Knobelbecher gesteckt wird. Da merkt dann jeder, aha, jetzt geht's los. Aber dann ist auch jeder Merker zu spät. Also muss man vorher die Ohren spitz machen. Das führt mich zur Abteilung 2, die ich angekündigt hatte, nämlich ein kurzer Überblick über den ganz normalen, harmlosen Alltag eines guten, braven Deutschen. Und da soll durchaus das Nebensächliche, das viel Platz einnimmt in diesem Alltag, nicht zu kurz kommen. Also beginne ich mit Punkt 1, Boris Becker. Nun will ich vorwegschicken, dass ich niemanden im Saal den Spaß am Tennis verderben möchte. Das kann sehr schön sein, wenn man ein flottes Spiel anschaut und daran Freude hat oder es vielleicht sogar selbst kann. Nur eines, meine ich, ist nicht zu übersehen. Der Spaß am Tennis kann nie und nimmer der Grund für die Popularität sein, die dieser Sport mittlerweile hat. Tennis war vor ungefähr 4-5 Jahren, sagen wir mal bei den breiten Schichten, eher verpönt als Elitesport. Miezen mit kurzen weißen Röcken treffen sich da mit Mercedes-Fahrern auf irgendwelchen abgesperrten Courts. Die Massen haben keinen weiteren Zugang zu dieser Sorte Sport. Die waren auch bis dahin eher mit Fußball oder Mikado beschäftigt. Jetzt aber ist Tennis ganz oben auf. Und der Grund liegt glatt auf der Hand. Tennis ist seit dem Zeitpunkt ein populärer Sport, seitdem es einem Deutschen gelungen ist, in die Tennisspitze vorzubringen. Dasselbe übrigens kann man auf dem Felde des Golfs angucken. Bernhard Langer ist ein Idol für ganze Nachtschichten. Der Grund ist also einfach, es ist die Nationalität des Siegers. Deutscher ist er, der dieser Sportart zu ihrem eigentümlichen Aufschwung verholfen hat. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen in Bezug auf den Genuss dieses Spiels. Eines ist nämlich seltsam gewesen. Das Theater um Boris Becker, den gefeierten Tennissieger, hat ziemlich lange schon gedauert, als in der Bild-Zeitung eine Serie gestartet wurde, Bild-Lexikon, zum Thema Tennis. Da wurde 6 Wochen, nachdem die Massen dem Boris zugejubelt hatten, erstmals erläutert, was man sich unter einem Advantage vorstellen darf. Oder worin der sittliche Gehalt eines Tiebreak besteht. Kurzum, die Unkenntnis über den Spielverlauf, seine Technik, die Punktezählerei, seine Regeln, die Unkenntnis über all das, was ja wohl vorausgesetzt ist, um ein Spiel zu genießen, hat diese Leute gar nicht daran gehindert, das Spiel zu genießen. Die Aufklärung ist einfach: den Typen bzw. den Pass dessen, der da gewinnt. Den haben sie genossen. Entsprechend anteilnahmsvoll ist natürlich jedes Match von Boris Becker begleitet worden. Vor 3 Tagen stand in der Bild-Zeitung, dass ich vorgestern hätte entscheiden müssen, wie die Geschichte des Welttennis weitergeht. Gestern stand in der Bild-Zeitung, dass Becker es auf 68 Einzelfehlern in nur 60 Minuten gebracht hat. Das große Tennismatch, an dem die Geschichte an ihre Weggabelung gekommen war, war also zu Ungunsten von Becker ausgegangen, sodass Erklärungen gefragt sind. Warum ein Tennisspieler, ein deutscher Tennisspieler, verliert? Die Bild-Zeitung hat drei Gründe. Grund 1. Lendl hat gespielt wie ein Gott. Ihr lacht, also versteht ihr den Witz richtig. Das grenzt an Schiebung, ja? Das grenzt an Schiebung. Das ist gerade so, wie wenn Jesus von Nazareth, der Gesandte, der übers Wasser ging, als Torhüter in der Wasserballelf aufkommt.
Geschichte.
Grund 2. Boris hat sich mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Spiel. Sicher, wenn er sich nicht mit dem Spiel beschäftigt, darf man auch nicht erwarten, dass er darin gewinnt. Grund 3 ist das, was Lendl vor einer Woche immer zum Besten gab. Ich war krank, ich bin froh, überhaupt antreten zu können. Der ausgebuffte Profi sorgte so dafür, dass Boris ihn im Unterbewusstsein unterschätzte. Diese Auskunft ist nur dann wirklich verständlich, wenn man die Auskunft aus der Welt vom selben Tag dazu nimmt, wo sich offenbar die Redaktionen nicht koordiniert haben. Da liest man nämlich, dass Boris Becker deswegen verloren hat, weil er in seinem Unterbewusstsein Lendl überschätzte und deswegen nicht zu der wirklichen Form auflaufen konnte, weil er stets vom Respekt vor dem anderen gehemmt war. Die Logik dieser Sorte Begründungen, warum hat unser frischer Junge gegen diesen Halbgott mit den tiefgeränderten Augen verloren, beantwortet sich also so: Eigentlich hätte der Mann gewinnen müssen. Und wenn er doch verloren hat, dann müssen fingierte Gründe für den Misserfolg her. Anders ausgedrückt, diese Sorte Entschuldigungen einer Niederlage leben überhaupt nur von dem Verlangen, von dem Wunsch, dass ein deutscher Tennisspieler namens Becker einfach gewinnen muss, weil er ein Deutscher, unser Tennisspieler ist. Und wenn er doch verliert, dann hätte das eigentlich gar nicht sein können. Es sei denn, es sind unlautere Methoden am Werk, wie zum Beispiel Gott. Dieses Recht auf Erfolg, ein Mann, der unseren Pass trägt, der von unserem Holz geschnitzt ist, verdient auf jedem Court der Beste zu sein, wird dem Becker auch als sein Charakter zugemessen und zugelegt. Und in den ist er so langsam reingewachsen. Becker ist einerseits eine Kampfmaschine. Selbst in seinem französischen Wohnsitz in Monaco heißt er nur Bim Bim. Andererseits muss man bei solchen Charakterisierungen aufpassen, dass man ihn nicht gleichsetzt mit jenen Anabolika-Robotern, die immerzu die Medaillen für den Ostblock abstauben. Also bedarf es einer Korrektur. Und Büm Büm, die Kampfmaschine, ist nach der anderen Hälfte hin ein ganz normaler, natürlicher, junger Deutscher. Kurzum, ein Mensch, der den Siegertyp als Natur verkörpert und in sich trägt, und nicht ein so überzüchtetes Produkt ist, wie es nur der russische Kollektivismus hervorbringt. Mit dieser Lesart kann sich ein Boris Becker offenbar bestens anfreunden. Und am 8.12. hat er in der Welt ein Interview gegeben zu der heißen Frage: Herr Becker, wenn Sie in der Davis Cup Mannschaft spielen, spielen Sie dann für Deutschland oder für Boris Becker? Ist nicht ohne die Frage. Aber die Antwort, die bringt's. Ich will das mal so erklären. Wenn es dann losgeht, wenn ich mit der Mannschaft einmarschiere und ich habe das Jacket an mit dem Wappen, dem Adler auf den Ärmel und es wird das Deutschlandlied gespielt, dann kommt dieses ganz starke Gefühl, nicht nur alleine für mich zu sein. Plötzlich wird der Arm ziemlich schwer. Dass ein Tennisschläger so viel wiegen kann, spüre ich in normalen Turnieren selten. Das ist der gesamtdeutsche Tennisarm. Ein kurzes Fazit. Nicht der Genuss des Sports, sondern der Genuss der Nationalität desjenigen, der ihn zugegebenermaßen brillant zu vollführen versteht, macht den ganzen Spaß am deutschen Tennis aus. Ein Betätigungsfeld guter Patrioten, die in Boris nicht den Tennis-Crack, sondern den guten Vaterländer lieben und verehren. Das mag natürlich anwesenden Lehrern im Saal vielleicht ein wenig zu billig sein, dass sich der Patriotismus ausgerechnet an einem kleinen Ball und an einem Menschen austoben soll, der es versteht, ihn so feste zu hauen, sodass die Kultur bei alledem ja auch nicht zu kurz kommen darf, zumal die gute Kultur, Goethe und Beethoven zum Beispiel, Deutschlands Dichter und Komponisten. Unbestritten, der eine konnte reiben, der andere hat gegeigt und komponiert. Eigentlich berühmt geworden sind sie aber nur deswegen, weil sie Deutschlands Dichter und Komponisten sind. Zwei Figuren, die bei jeder Rede an die Kulturnation von Kohl und anderen Politikern dafür benutzt werden, Deutschlands Größe zu präsentieren, zu bebildern. Und das ist zunächst mal in einer Hinsicht etwas Seltsames, weil doch die Kunst, so hat man gelernt, das wirklich rein Subjektive, das ganz Private ist, das sich der Sphäre des Kollektivs, des Staates entzieht. Dichter müssen doch in einsamen Nächten an ihrem Schreibtisch nicht denken, sondern fühlen, es aus sich herauslassen, um dann ihr Produkt zu präsentieren. Hier dagegen wird ausgerechnet das, was ansonsten immer die Ausgeburt dieses rein subjektiven Empfindens ist, vorgestellt wie der Beweis einer prächtigen, kollektiven deutschen Gemeinschaft. Anders ausgedrückt. Wenn Strauss Goethe zitiert und sagt, der konnte reimen, dann tut eben der Staat so, als hätte nicht Goethe den Faust geschrieben, sondern Strauss oder irgendwer sonst. Es wird ein Stück Kunst reklamiert für den Nachweis deutscher Bonität. Deswegen gilt der Genuss, was die Kunstwerke anlangt, auch nicht deren wirklichen Inhalt, sondern eben diesem Umstand. Deutsche sind es und als solche gute Repräsentanten. Weil das so ist, können sich in diese Frage, ja, Goethe und Beethoven Leute einmischen und sich auch unterhalten fühlen, die niemals die Fünfte auflegen würden, die auch nicht den Goethe lesen, aber die das ZDF-Magazin anschauen und gebannt vor dem Streit sitzen, ob Goethe und Luther uns gehören oder der DDR. Diese Frage interessiert Leute, die Werthers Leiden nie zur Kenntnis genommen haben. Werthers Tabellenplatz vielleicht, aber das jedenfalls nicht. Ob Luther zu uns gehört oder zu denen drüben, das ist auch eine Frage, die Leute bewegt, die nicht mal an Weihnachten in die Kirche geht. Es müssen Nationalisten sein, die eben diesen Dreh mitmachen. Repräsentanz politischer Größe durch Kulturschaffende. Und wahrscheinlich kennen die meisten von euch diese seltsame Marotte aus dem eigenen Elternhaus. Ich hoffe nicht aus noch eigenerer Anschauung. So war das jedenfalls bei mir. Ich erinnere mich immer an drei Sachen. Das erste ist die Schrankwand im Wohnzimmer gewesen. In dieser Schrankwand standen zweitens zwei Bücher. Die waren drittens bezogen aus dem Bertelsmann-Lesering. Der kam ins Haus und da musste man ankreuzen, was bestellt wurde. Und die beiden Standardwerke, die sich dann da angesammelt hatten, waren einerseits Goethe in Schweinsleder mit Goldschnitt. Das stand blitzblank und unversehrt da in der Schrankwand. Und daneben so ein abgelatschter alter Schinken von Louis Trenker. Man merkt, dass wenn es ans wirkliche Interesse geht, was möchte ich lesen, worauf habe ich Lust, an welchen Texten, wenn es wirklich nur darum geht, diese Frage des nationalen Gesichtspunkts, welcher Herkunft ist der Autor, völlig bedeutungslos wird, dann lesen doch alle, wenn sie zur guten Nacht blasen, amerikanische Krimis oder französische Kochbücher, aber nicht deutsche Dichter. Punkt 3. Nationalgefühl hat man nicht nur, sondern man erkundigt sich auch nach dem Stand des Nationalgefühls. Zum Beispiel tut es stellvertretend für uns alle die Bild am Sonntag mit einer Umfrage, die heißt: Hallo Leute, seid ihr stolz, Deutsche zu sein? EG-Umfrage: 90% aller Spanier, Griechen, Iren sind stolz auf ihr Land. Und bei uns? Naja. Folgende Schülerin wird da als abschreckendes Beispiel präsentiert. Es ist doch egal, ob man nun Deutscher, Italiener, Franzose, Grieche oder Türke ist. Mein Schülerin Daniela Rausch. Wirklich? Fragt die Bild-Zeitung. Freunde, das sagt mal einem Griechen. Da sind nämlich 91% stolz darauf, Grieche zu sein. Oder einem Iren, 90%. Einem Luxemburger, Klammer auf, 90%. Eine lustige Auskunft, weil, wenn man einigermaßen unverbildet ist, nach diesem Beispiel schließen müsste, ja, wenn schon 90% aller Griechen auf Griechenland stolz sind, dann waren wir eben auch auf Griechenland stolz. So gute Gründe gibt dafür, dass 90 traumhafte Ostblock-Ergebnisse, 90% aller Griechen für Griechenland sind, dann müssen doch auch diese guten Gründe grenzüberschreitend sein. Griechischer Wein zum Beispiel. Das ist natürlich nicht erlaubt, zum Schlussfolgern, weil nur der Anstand der Griechen zitiert sein soll, auf ihren Schuppen stolz zu sein. Und man insofern von deutschen Schülern mit Fug und Recht verlangen kann: Deutsche, seid stolz auf Deutschland. Als Argument hat man natürlich jetzt nichts mehr in der Hand, außer eben dem Hinweis auf den bloßen Umstand des Zufalls der Geburt. Weil ich hier geboren bin, habe ich auf diesen Staat stolz zu sein, weil der Grieche in Griechenland geboren ist, eher auf den Sein. Wohlgemerkt, diese Beispiele, die zur täglichen Unterhaltung in der Bild-Zeitung gehören, sind keine Agitation zum Nationalismus. Über diesen Unfug wird man kein glühender Vaterlandsverehrer. Da fasst man sich eher an die Platte. Das ist nicht Agitation, sondern das ist das Abrufen des vorhandenen, unterstellten Nationalismus, dem die Frage eben präsentiert wird: Wie steht es mit unserem Nationalgefühl? Gut, schlecht, mittel. Und darin steckt eben die Unterstellung, so etwas hat man zu haben. Und was man zu haben hat, bei dem erkundigt man sich, wie es damit steht. Haben Sie es oder nicht? Es ist, wie wenn man mitteilen wollte: Dieses Gefühl der Vaterlandsliebe, das ist uns als Auftrag vertraut und deswegen schauen wir nach, wer ihn erfüllt. Was das Letztere betrifft, ist das Ärgerliche, dass diese Vaterlandsliebe offenbar so weit verbreitet ist, dass noch in der letzten Rätselecke der Nationalismus wie selbstverständlich zu Hause ist. Mein Beispiel 4, das ich nur kurz erwähnen will, weil es mich sehr schockiert hat, stammt aus der Sphäre der Unterhaltung und Zerstreuung. Es gibt in der Welt am Sonntag Martin Jensens Spielecke, in der friedlich nebeneinander versammelt sind ein Bilderrätsel, ein Kreuzworträtsel und ein Kasten Fragen zur Bundesrepublik in der Rätselecke. Folgende Fragen, ich gebe nur eine Auswahl bekannt, werden dem Rätselfreund hier präsentiert. Erstens, wie lang ist das Straßennetz der Bundesrepublik insgesamt und wie viele Kilometer davon sind Autobahnen? Viertens, welche 5 Staaten waren 1984 die wichtigsten Importländer für die Bundesrepublik? Fünftens, in Augsburg wurde der erste deutsche Selbstbedienungsladen für Lebensmittel in der Bundesrepublik eröffnet. In welchem Jahr war es? Muss man den Zettel umdrehen, dann kriegt man mit, dass das 1955 war. Hättet ihr das gedacht? Dieser Schwachsinn, zugegeben eine Abseitigkeit, ist einerseits ein Indiz dafür, wie weit verbreitet dieses Nationalgefühl ist und in welche nebensächlichen Tätigkeiten hinein es sich fortbildet. Das ist ja seltsam, dass ein Mensch, der in diese Rätselecke guckt, der also von Tagesschau und Zeitung gestresst und geplagt ist, in Zerstreuung sucht, ausgerechnet immer das eine wiederfindet, Deutschland. Jetzt muss man in dieser Rätselecke dieses monströse Gebilde Bundesrepublik Deutschland behandeln wie ein Kleinod von Philatelisten, den man Länge, Breite, Höhe exakt kennt, und das Ganze wie unter einem Schaukasten serviert und präpariert und sich auf sein Allerliebstes hält. Das ist die Ausbildung eines Nationalisten mit Wim Tölke-Qualitäten auf ganz abseitigen Feldern. Natürlich kann jetzt der Einwand erhoben werden, ob dieser Unsinn, sagen wir es doch offen heraus, ob dieser Unsinn überhaupt einen Grund zur Aufregung abgeben sollte. Anders ausgedrückt, handelt es sich nicht bloß um die belanglosen Sphären des Sports, der Unterhaltung, des Spiels? Diese Frage möchte ich umdrehen. Und zwar dahingehend, dass sogar auf diesen belanglosen Feldern der Unterhaltung und Zerstreuung der gewöhnliche Deutsche immer an das eine denkt. Sogar dort, wo es um Lust, Spaß und so fort geht, bildet sich dieses ernste, wirklich ernste Monstrum Staat ein, wie wenn Staat und Gewalt dasselbe seien wie ein Gegenstand des Genusses und der Kurzweil. Und das gibt zu denken. Das geht überhaupt nur dann, dass sich jemand in der Rätselecke einen Staat präsentieren lässt, als ein liebevolles Stück, an dem man nachmisst, wie lang seine scheiß Grenzen sind. Das geht überhaupt nur, wenn man auf den wirklich substanziellen Feldern, da wo es drauf ankommt im Leben, Politik, Wirtschaft, mit diesem Staat nicht bloß einen Frieden geschlossen hat, sondern beschlossen hat, ein glühender Verehrer zu sein. Mein Beispiel 5 bezieht sich deswegen auf die Sphäre der Politik und die Art und Weise, wie hier der Nationalismus, das Nationalgefühl eines guten Deutschen zum Zug kommt. Ihr wisst, dass es vor kurzem eine gesetzliche Regelung namens Kronzeuge geben sollte, die mittlerweile zurückgezogen wurde. Der Sachverhalt ist einfach. Es handelte sich um eine legalisierte Rechtsverletzung zwecks Staatserfolg gegen die RAF. Anders ausgedrückt, ein Kronzeuge, ein Terrorist, der seine Gefährten oder ehemaligen Gefährten dem Staat ausliefert, sich als Zeuge der Anklage zur Verfügung stellt, soll selber von Strafe verschont bleiben, kriegt eine neue Identität, nebst Pass und finanziellen Mitteln. Das ist der Sachverhalt gewesen. Der gibt in einer Hinsicht einigen Aufschluss über den Staat und den Gebrauch des Rechts. So etwas belegt nämlich, dass es den Absolutismus des Rechts gar nicht gibt, dass es gar nicht gibt, dass ein Staat Gesetzen unterworfen ist, in denen ein für alle Mal die menschenfreundlichen, dienstreichen Zwecke festgeschrieben wären, denen er nachzukommen hat, sondern wenn solche Gesetze verabschiedet werden, dann belegt das, dass der Staat seinen Zwecken gemäß das Recht verändert und zum passenden Instrument für die Verfolgung seiner Zwecke macht. Das ist für Nationalisten offenbar eine harte Nuss, weil die beides wollen. Nationalisten wollen nicht bloß, dass der Staat mit Kritikern aufräumt, also die Terroristen wegputzt, sondern sie sind gleichzeitig Verehrer des Rechts, das absolute Geltung beansprucht, durchgesetzt werden muss, bedingungslos. Da haben sie halt unter einem kleinen Widerspruch zu leiden, weil der Kronzeuge, die Kronzeugenregelung, den Erfolg gegen Kritiker dadurch verspricht, dass er vom geltenden Recht und der Bestrafung an einem Punkt eine Ausnahme macht, die dann legalisiert wird, aber eben doch eine Ausnahme bleibt. Einer von den Brüdern, die eigentlich abgeräumt gehören, muss straffrei ausgehen, damit die anderen erledigt werden können. So, das ist der Sachverhalt, der, ich weiß nicht mehr genau wann, irgendwann am 30.11., als eine flotte Morgensendung über NDR 2 abgewickelt wurde, nämlich Pro und Contra Kronzeuge, bitte rufen Sie an. Fünf Anrufe habe ich ausgehalten, dann habe ich wieder abgeschaltet. Aber die fünf erzähle ich kurz. Der erste Anruf war dafür, pro Kronzeuge, das erledigt die Terroristen. Der nächste Anruf, schwer dagegen, gegen den Kronzeugen. Denn einen von denen muss man davon befreien, dass er nach geltendem Gesetz bestraft wird. Dritter Anruf, offenbar aussortiert aus den Warteschlangen von Pro und Contra, hat eine Symbiose angeboten. Sowas wie den Versuch, beide unter einen Hut zu bringen. Er hat gesagt, na klar muss man den Kronzeugen einführen und hinterher muss der Kronzeuge ja ohnehin in lebenslange Schutzhaft genommen werden. Und dann muss ja nicht unbedingt ein Swimmingpool dabei sein. Anrufer 4 wollte den dritten Weg gehen, Todesstrafe. Hier schreitet der Moderator zum ersten Mal ein, ein kritischer, junger, liberaler Mensch und sagt, aber dazu muss man sie erst einmal haben. Anrufer 5 war ein Irrläufer, der mit folgendem Spruch über das Radio gekommen ist, ich bin nicht für die RAF, ich bin kein Terroristenfreund. Aber bei so vielen AKW und Raketen ist doch nicht verwunderlich, dass Kritik geübt wird. Wir danken für Ihren Anruf. Aus. Den letzten Menschen ausgenommen, bin ich Zeuge davon, dass sich 4 gute Deutsche gefunden haben, die in einer einzigen Frage aktiv werden wollten. Nämlich, sie wollten einmal Staats- und Rechtshygiene betreiben. Man muss sich vorstellen, morgens um 10 oder 11 Uhr, wenn normale Hausfrauen, die unter den Anrufern waren, mit dem Dackelfix über den Teppich gehen, nehmen die sich die Zeit, an den Telefonhörer zu gehen und darüber zu beratschlagen, ob und wie man Terroristen kleinhacken muss. Leute wohlgemerkt, die keine Rüstungsmanager sind, sondern eben Haus- und Putzfrauen, die insofern also auch, insofern sie keine Rüstungsmanager sind, sicher nicht in irgendeiner Form zu dem betroffenen Personal der terroristischen Anschläge sich zählen müssten. Leute umgekehrt, die mit Sicherheit keinen in Mark und Pfennig oder Gemütlichkeit namhaft zu machenden Vorteil genießen, wenn mit den Terroristen aufgeräumt wird. Nur in einer Hinsicht waren sie betroffen und wollten aktiv werden, nämlich als Staatsbürger, als Leute, die die Angelegenheit des Staates, wie verfahre ich mit Kritikern, als eine so private und intime Angelegenheit auffassen, wie ihren Braten in der Röhre. Eine Sache, um die man sich ganz persönlich zu kümmern hat, in die man sich einzumischen hat, wo man Rat zu erteilen hat und zu warnen hat. Mein letztes Beispiel betrifft die Sphäre der Ökonomie. Die Wirtschaft, von der es im Prinzip nichts Abenteuerliches zu berichten gibt, insofern die Art und Weise, wie ein normaler Deutscher mit ihr befasst ist, sich sehr wenig spektakulär abwickelt. Die Wirtschaft, damit kommt ein normaler Mensch so in Berührung, dass er zu seinem Arbeitsplatz geht und erledigt, was ihm vorgesetzt wird. Und wenn ihm nichts vorgesetzt wird, hat sich auch das erledigt und er hat es auszuhalten. So ein Mensch hat sich so im Laufe der Jahre an einiges gewöhnt. Er weiß, dass man sich nach der Decke strecken muss. Er weiß, dass die Erträge eines Lohnarbeiterdaseins nicht übermäßig sind. Er kennt den Umstand von Lohnsenkungen, weiß aber immer zugleich, dass sowas eine maßvolle Lohnpolitik ist. Er weiß, dass mitunter sogar, wenn es einem auch hart ankommt, Leute entlassen werden. Weiß aber auch, dass es die Mitteilung gibt, dass so etwas zur wirtschaftspolitischen Vernunft gehört. Wenn in Bremen und Umgebung im Norden in den nächsten Jahren 10.000 Leute entlassen werden, weil die Werften saniert werden müssen. All das für das Wachstum des Kapitals, Lohneinbußen, ja bis zum Wegfall des Einkommens überhaupt, als Normalalltag hinzunehmen. All das hat ein Mensch wegzustecken gelernt. Ohne dass er das Gefühl hätte, hier würde er sich wunderbar gefallen lassen. Aber eben dieses Gefühl, ich lasse mir hier was gefallen, das geht zu weit, das kommt ihm dann an, wenn er nach Japan schaut und den Japanern vorwirft, dass dies mit ihrer Konkurrenz und ihrem Export wirklich zu weit treiben. Die Japaner, denen gehört auf die Finger gehauen. Von denen lässt sich ein deutscher Arbeiter nichts gefallen, der ansonsten sich in seinem Lebensalter und am Arbeitsplatz so ziemlich alles bieten lässt. Grund genug, mal zu fragen, worin eigentlich das Verbrechen dieser Japaner liegt. Zugegeben, sie haben sich einen raffinierten Trick einfallen lassen, die Skibrettimporte betreffend. Vielleicht seid ihr Zeugen gewesen von dieser Plus-Minus-Sendung, wo die EG die Japaner angeprangert hat, dass jetzt andere Seiten aufgezogen werden, weil sie ohne irgendwelche großen EG-Richtlinien zu verletzen, den Skiimport einen mächtigen Schlag versetzt haben. Die haben in Japan für ihre internen, hauseigenen Ski ein kleines Zeichen erfunden, so einen Kreis mit einer kleinen Schlange drin, und ihren Leuten einfach über Rundfunk dreimal täglich erzählt, der besondere japanische Schnee erfordere ein besonderes Brett. Und eben dieses besondere Brett sei das mit dem kleinen Zeichen. Insofern stehen Atomic, Kneißl, K2 und was es da so gibt, alle auf dem Schlauch, weil sie eben über dieses kleine Zeichen, das nur vom Wirtschaftsministerium abzuholen geht, nicht verfügen. Gut, ein Importstopp, ein kalter oder eine Importbremse für europäische Ski. Warum stellt sich ein deutscher durchschnittlicher Skifahrer nicht auf den Standpunkt, dass der Markt für ihn jetzt wirken soll? Dann muss ja wohl die deutsche Überproduktion, die dort nicht abzusetzen geht, für Preisfall sorgen. Hoffen wir doch. Das wäre nicht schlecht vom Standpunkt des Skifahrers.
So kommt keiner.
Dass die Japaner den Markt mit Billigautos hierher überschwemmen, ist genau so ein seltsames Verbrechen, das ihnen vorgeworfen wird. Es gibt da kaum den Standpunkt des Autofahrers, der einfach mal sagt, naja, als flotte Kiste mit Stereoradio immer gleich eingebaut, ist die Sache 3.000 bis 4.000 Mark billiger als ein vergleichbarer Deutscher, warum nicht? Vielleicht handelt der ein oder andere so, ich kenne da Namen. Aber ohne die Schimpferei aufzugeben, dass es eigentlich eine Schweinerei von den Japanern war, die ihm soeben gerade in diesem Punkt 3000 Mark erspart hat. Hier kreuzt sich also offenbar das private Interesse des Konsumenten, das einmal ein Bröckchen Vorteil vergleichsweiser Natur ergattern kann, mit dem Standpunkt des Nationalisten, der sagt, die Japaner, diese Saubande, müssen von unserem Staat zur Raison gebracht werden. Wo liegt denn ihr Verbrechen eigentlich jetzt? Na klar, die Arbeitsplätze. Und hier liegt die große Täuschung. Dass die Japaner schuld seien an den Arbeitslosen hier, das lebt eben von der verkehrten Unterstellung, dass es die Not der Wirtschaft, ihr Misserfolg in der Konkurrenz wäre, der als der einzige und ausschlaggebende Grund dafür in Frage kommt, dass Leute arbeitslos gemacht werden. Die Wahrheit dagegen ist umgekehrt. Es ist gerade der Erfolg deutscher Wirtschaft, hergestellt auch über das Mittel der Rationalisierung und Entlassung, der nach sich zieht, dass Leuten der Lohn beschnitten, wenn nicht ganz genommen wird. Zur selben Zeit, als den Japanern in die Schuhe geschoben wird, dass sie mit ihrer Wirtschaftskraft die deutsche Wirtschaft und ihre Arbeitsplätze ruinieren, erfährt man in den Tagesthemen, dass die Bundesrepublik Deutschland soeben zur Exportnation Nummer 1 aufgestiegen ist, also die USA überflügelt hat. Es ist insofern bescheuert, wenn die braven Deutschen, die Arbeitsplatzbesitzer, nach Japan zeigen und von ihrem Staat verlangen, diesen Schlitzaugen hart zu kommen. Weil man nämlich auf diese Weise als Opfer, als derjenige, der zu leisten hat, ohne Nutznießer zu sein, die Beförderung deutschen Kapitalwachstums verlangt und vom Staat härtere Maßnahmen zur Durchsetzung des rücksichtslosen Erfolgs von deutschem Kapital nach außen fordert. 6 Beispiele unterschiedlicher Bedeutung, aber 6 Beispiele immer dasselbe. 6 Beispiele dafür, dass sich in all diesen Sphären von der Unterhaltung bis zur Betrachtung der Wirtschaft und der Politik immer ein nationales Gefühl, eine nationale Gesinnung der guten deutschen Bahn bricht. Was ist sie eigentlich, diese nationale Gesinnung, die einem da immerfort begegnet? Worin besteht sie? Sie besteht in einem Bekenntnis zum Staat als einem brauchbaren Mittel für die eigenen privaten Interessen. Und zwar dahingehend, dass ein Nationalist sich denkt, dass mit jedem staatlichen Erfolg darin auch immer der eigene private Erfolg mit zum Zug kommt. Insofern also privates Interesse und staatliches Interesse bestens miteinander harmonieren. Und der passende Ausdruck für diese Vorstellung ist das Wir, das jeder kennt. Wir, und darin ist eingeschlossen, wenn das jemand am Stammtisch oder sonst wo sagt, der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber wie der Politiker. Nun ist andererseits der Fehler, der begangen wird, wenn man sich diese... Es kann ja keine Rede davon sein, dass diese Nation ein tatsächliches großes Wir ist. Also, dass tatsächlich die Individuen, die in dieser Gesellschaft leben, an und für sich gleiche, zusammengehörige sind. Die Gegensätze sind doch unübersehbar. Ich habe einige angedeutet. Der Lohnarbeiter muss für einen Lohn den Reichtum des Kapitals mehren, das in dem Lohn eine Kost sieht, die den Gewinn schmälert. Ein handgreiflicher Gegensatz. Ein Staat präsentiert für seine Energiepolitik Kernkraft.
Die dann zigtausende Krebstote verursachen.
Arbeiter und Kapitalisten wird also noch der zweite von Untertanen und Staat hinzugefügt und der hat sehr massive Formen, wie er ausgetragen wird. Bei AKW-Demonstrationen wie in Wackersdorf wird nicht lange gefackelt, sondern der Gegensatz ganz praktisch dadurch wahrgemacht, dass die Polizei mit Gewalt abräumt. Es ist eben eine Unwahrheit, zu der sich dieses nationale Gefühl vorarbeitet, zu behaupten, das Privatinteresse sei gleich dem Staatsinteresse. Diese Gleichung, die gilt überhaupt immer nur in eine Richtung, Das gibt es wohl, dass ein Staat sagt, was in meinem Interesse ist, das habt ihr euch jetzt gefälligst zu eurem zu machen. Wenn ein Staat beschließt, für deutsche Wirtschaftskraft, für die Partizipation des Staates daran über Steuern, ist es erforderlich, dass ihr zu eurem Interesse macht, fleißiger zu sein und weniger zu verlangen. Ja, dann wird vom Staat diese Gleichung in einer Richtung wahrgemacht. Was dem Staat nutzt, das haben sich die Massen als Auftrag angelegen sein zu lassen. Es gibt aber nie die Umkehrung, dass ein Staat einmal sagt, jetzt sind die Erträge der Nation, dank eurer Arbeit, angeschwollen, wir haben, was wir wollten, jetzt teilen wir den Kuchen auf, jetzt wird ausgeteilt. Es gibt da nur das Nebeneinander, nämlich die BRD als größte Exportnation vorzustellen, das ist das eine, und das kriegen die Arbeiter an Weihnachten. Den Vorwurf Konsumterrorist. Das ist eine Art und Weise, wie Politiker zu erkennen geben, dass sie mit ihrem nationalen Wir, was sie den Leuten immerzu anbieten und abverlangen, gelogen haben. Dass in Wahrheit die Armut der arbeitenden Klasse ein Mittel des Erfolgs von Kapital und Staat ist. Weil das so ist, weil wirklich in den Lebensverhältnissen, in denen die Leute stecken, von Übereinstimmung nichts zu sehen ist, gibt es so abstrakte Formen, in denen dieses Wir ausgedrückt wird, wo von den wirklichen Unterschieden abgesehen wird. Also, als Deutsche gleich sind tatsächlich der Bundeskanzler und der Unternehmer und der Lehrling. Wenn man sich ihr D-Schild hinten anguckt, man muss nur vergessen, dass es bei dem einen auf dem Mercedes und bei dem anderen auf dem Moped klebt. Oder dass Deutsche sich wieder entdecken als Gemeinsame in Schwarz-Rot-Gold, ist eine ähnliche Form. Ein Symbol einer Gemeinsamkeit, die Fahne, die Deutschlandfahne, ein Symbol einer Gemeinsamkeit, die sachliche Existenz bloß hat, getrennt von den wirklichen Lebensumständen, in denen die Leute sich zueinander bewegen, in Gegensätzen und sich auf den Füßen rumstehen. Brecht hat gewusst, dass das Gelaber von dem Wir eine Lüge ist, die von Politikern mittlerweile eingestanden wird. Brecht schreibt in den Flüchtlingsgesprächen, das Wort Volk ist ein eigentümliches Wort. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Fragt der Kalle. Den Ziffel, das ist der Gesprächspartner. Es hat eine ganz andere Bedeutung nach außen als nach innen. Nach außen, nach den anderen Völkern hin, gehören die Großindustriellen, Junker, höheren Beamten, Generäle, Bischöfe und so weiter natürlich zum deutschen Volk, zu keinem anderen. Aber nach innen hin, wo es sich also um die Herrschaft handelt, werden diese Herren immer vom Volk reden als von der Masse oder von den kleinen Leuten. Sie selber gehören nicht dazu. Genau das ist der Punkt. Nach außen hin, wenn der Staat sein Volk an die Kandare nimmt, verlangt er es, wie wenn er, die Führung und die Masse ein Herz und eine Seele sind. Und nach innen, wenn er den Dienst abverlangt, redet er von ihnen als den kleinen Leuten, die zu leisten haben. Wer diese nationale Gesinnung, die Nation als sein Lebensmittel zu begreifen, intus hat, der hat eigentlich alles, was man braucht, um in dieser Nation zu leben. Nationalist sein ist von da ab ganz einfach. Man muss zu seiner Arbeit antreten, das muss man ohnehin. Man kann Boris vor noch ein Tor brüllen und ist im Prinzip schon fertig. Denn mit diesen beiden Regungen ist entschieden, die sachlichen Leistungen am Arbeitsplatz, aus denen tatsächlich der Staat über Steuern seinen Reichtum abzwackt, aus dem er seine Stärke finanziert, auch seine Waffen. Diese Leistung für diesen Reichtum ist erbracht. Die sachlichen Mittel der Nation kommen zustande, wenn Bäcker backen, Schreiner schreinern und die Schweißer schweißen. Dazu eine nationale Gesinnung, die ein Pro zu diesem Staat ist, das sich praktisch betätigt, indem man seiner Arbeit so lang vorn nachgeht. Erledigt für den Staat alles. Er hat nicht bloß die Leute, ihm die sachlichen Mittel bereitstellen, sondern auch einen Gehorsam in der Nation, ein bedingungsloses dafür, dass er abrufen kann, wann er es braucht. Wohlgemerkt, der Nationalismus der kleinen Leute ist nicht der Grund dafür, dass ein Staat den Russen auf die Finger haut oder Südafrika Waffen liefert. Aber es ist der Freibrief für all die von mir eingangs genannten staatlichen Frechheiten. Dieser Nationalismus, der braucht Führung. Denn eins ist mit ihm nämlich nicht klar und nicht beschlossen. Welche nationalen Zwecke eigentlich anstehen, das muss den vielen kleinen Patrioten immer wieder angesagt werden. Man überlege sich mal, woher eigentlich ein Mensch weiß, dass Syrien ein Feind des Westens ist. Bis vor einigen Monaten hat der Mensch mit Sicherheit nicht gewusst, an welche Stelle das Y gehört und wo dieses Land liegt. Seitdem ihm von oben verkündet worden ist, dies ist ein Programm des Westens, Syrien fertig zu machen, weiß er, dass dieser Zweck einer ist, für den er einzustehen hat. Und ob U-Boote an Südafrika geliefert gehören oder nicht, das weiß der gute Deutsche noch nicht ganz, weil die oben mit ihrer Diskussion noch nicht fertig sind. Das macht aber nichts, dass der Patriot, der vaterlandsliebende Deutsche, in dieser Weise abstrakt Nationalist ist. Er ist fürs Vaterland, aber er weiß noch gar nicht so recht, was das Vaterland vorhat. Das macht nicht nur nichts, sondern das ist geradezu passend, dass Menschen auf diese Weise für ihre Nation einstehen. So sind sie nämlich für alles brauchbar. Wenn man nicht wegen eines bestimmten Zwecks für Deutschland ist, sondern für Deutschland einfach so ist, dann hat man jeden Zweck unterschrieben, den Deutschland auf die Tagesordnung setzt. Man ist also ein bedingungsloser Gefolgsmann der Führer, die von sich eigentlich zu Unrecht behaupten, dass es eine Führungskunst braucht, um das Volk an die Kandare zu nehmen. Das Einzige, was es bei einem so nationalistisch gebildeten Volk braucht, das ist das Einstellen des Volkes auf die jeweils anstehenden Zwecke. Und ein begnadeter Politiker, der in dieser Frage das deutsche Volk zu Großtaten führen wollte, hat diese Theorie selber gewusst, daraus ein Beispiel. Die Umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang fast nur vom Frieden zu reden. Nur unter der fortgesetzten Betonung des deutschen Friedenswillens und der Friedensabsichten war es mir möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit zu erringen und ihm die Rüstung zu geben, die immer für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war. Es ist selbstverständlich, dass eine solche jahrzehntelang betriebene Friedenspropaganda auch ihre bedenklichen Seiten hat. Denn es kann nur zu leicht dahin führen, dass sich in den Gehirnen vieler Menschen die Auffassung festsetzt, dass das heutige Regime an sich identisch sei mit dem Entschluss und dem Willen, den Frieden unter allen Umständen zu wahren. Das würde aber nicht nur zu einer falschen Beurteilung der Zielsetzung dieses Systems führen, sondern es würde vor allem auch dahin führen, dass die deutsche Nation statt den Ereignissen gegenüber gewappnet zu sein, mit einem Geist erfüllt wird, der auf die Dauer als Defätismus gerade die Erfolge des heutigen Regimes nehmen würde und nehmen müsste. Der Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur vom Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk allmählich umzustellen und ihm langsam klarzumachen, dass es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln durchgesetzt werden können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen. Dazu war es aber notwendig, nicht etwa nun die Gewalt als solche zu propagieren, sondern es war notwendig, dem deutschen Volk bestimmte außenpolitische Vorgänge so zu beleuchten, dass die innere Stimme des Volkes selbst langsam nach der Gewalt zu schreien begann. Das heißt also, bestimmte Vorgänge so zu beleuchten, dass im Gehirn der breiten Masse des Volkes ganz allmählich die Überzeugung ausgelöst wurde. Wenn man das eben nicht im Guten abstellen kann, dann muss man es mit Gewalt abstellen. So kann es aber auf keinen Fall weitergehen. Soweit Adolf Hitler auf einer Rede vor der deutschen Presse 1938. Nicht, dass ich hier Vergleiche anstellen will. Ich will nur unterscheiden. Helmut Kohl beispielsweise, im Unterschied zu diesen Ausführungen, ist sehr viel weiter. Helmut Kohl beispielsweise kennt nicht den Frieden als ein hohes Gut, von dem man dem Volk nach und nach zu beweisen hätte, dass es bedroht ist. Helmut Kohl äußert sich ganz anders. Frieden schaffen, sagt er, ist das Programm der Regierung. Mit immer weniger Waffen, Klammer zu. Frieden schaffen unterstellt, dass dieser Kanzler, der heutige, im Zustand dieser Weltordnung nichts entdecken kann von einem erhaltenswerten Zustand. Abwesenheit des Friedens ist seine Behauptung. Und der Friede muss erst noch produziert werden. Dieser Mann also ist längst einen Schritt weiter als der Reichskanzler 38. Er muss nicht erst die Unausweichlichkeit eines militärischen Schrittes begründen durch seine Leuchter, die er auf die weltpolitischen Ereignisse richtet. Er fängt an mit dem Programm, von dem außer Frage steht, dass es verwirklicht werden muss. Frieden schaffen. Mein letzter Punkt, mit dem ich dann auch Schluss machen will, richtet sich an all diejenigen, die vielleicht dem ein oder anderen Argument, das ich bisher gesagt habe, zustimmen würden, die sich andererseits aber heftig dagegen wehren würden, dass sie unter diese Kritik fallen. Ich meine damit Leute, die von sich zu Recht wahrscheinlich sagen, sie seien keine Hurra-Patrioten. Sie seien nicht für Deutschland. Oder vielleicht nicht umstandslos. Sie seien nicht für Helmut Kohl oder Johannes Rau, sondern ganz im Gegenteil, kritische Menschen. Kritische Menschen zum Beispiel, die es einfach nicht fertigbringen, auf Deutschland stolz zu sein. Wegen Hitler und der dunklen Vergangenheit. Leute, die sich dafür schämen, wenn deutsche proletarische Urlauber im Ausland durch unflätiges Benehmen auffallen, weil sie mit Bierdosen nach italienischen Kellnern werfen. Leute, die es peinlich finden, wenn ein Kanzler offen dabei ertappt wird, dass er lügt. Die Friedensliste, die ich eingangs schon zitiert habe, haben zum Beispiel eine Aktion gemacht. Die Friedensliste ist schon letzte Woche mit einer Demonstration vor dem Bundeskanzleramt, wir schämen uns für diesen Bundeskanzler, aktiv geworden. Wir werden nicht locker lassen. Der Begriff von all diesen Klagen, mit seinem Vaterland überhaupt nicht im Reinen zu sein, sich zu schämen, abzugrenzen, liegt in Folgendem. So geben Leute bekannt, dass sie eigentlich ihre Nation lieben wollen, es aber nicht können, weil sie keine würdigen Repräsentanten vorfinden oder die Geschichte für beschämend und unwürdig halten. Und so fort. Diese Sorte Kritik der Nation misst von vornherein nicht diese Nation an einem Interesse des Menschen privater Natur. Was nutzt sie mir in meinen privaten Belangen? Dann käme wahrscheinlich sehr schnell eine Kritik heraus, vielleicht sogar eine, die mit meiner gar nicht so weit auseinander liegt. Was solche Nationalisten tun, die meinen, sie müssten sich schämen für ihr Vaterland oder sie würden auf Biegen und Brechen nicht stolz darauf sein können. Das ist eine seltsame Form von Kritik, weil sie die Nation eben nicht an ihrem Interesse, sondern an einer Vorstellung über diese Nation messen, von der sie meinen, die wäre anheimelnd. Ein Mensch, der so Kritik übt, der hat den Standpunkt eingenommen, Nicht ich will gut dastehen, sondern ich stehe insofern gut da, als meine Nation gut dasteht. Ehrlich zum Beispiel, sagt eine Friedensliste auf der Demonstration, ehrlich soll der Kanzler sein. Ich möchte zurückfragen, ist er es nicht? Sagt er nicht ehrlich? Die deutsche Frage ist offen. Sagt er nicht ehrlich seine Meinung? Die Russen sind ein totalitäres Regime, das sich mit unseren Vorstellungen von Frieden und Freiheit nicht verträgt, also beseitigt gehört. Die Ehrlichkeit in der Bekanntgabe dieser Absicht nimmt nicht das Mindeste davon zurück, dass die Absichten, die da bekannt gegeben werden, gemeingefährlich sind. Nationalismus ist also so etwas wie ein Kritikersatz geworden. Nicht, was nutzt die Nation mir und meinen Interessen, sondern wie steht die Nation gemessen an einer Idee von dieser Nation oder an ihren eigenen Wertmaßstäben gemessen? Da kann ich sie achten oder nicht? Das ist die Sorte Kritik geworden, die in der Republik tatsächlich blüht. Das gibt's noch als Kritik. Leute, die partout einen Anhaltspunkt finden wollen, wie man sich mit dieser Nation arrangieren kann. Wenn schon nicht mit der real existierenden, von Helmut Kohl geführten, dann vielleicht dadurch, dass man selber aktiv wird als Grüner und selber einmal für die Werte eintritt, von denen man sagt, würden die richtig und glaubhaft vertreten, ja, dann könnte man dieser Gemeinschaft durchaus ein Ja-Wort geben. Ein Beispiel, wo die höchsten Werte der Nation nicht kritisiert, sondern wo um sie konkurriert wird, ist die Bremer Bürgerschaftsfraktion der Grünen. Der Ralf Fuchs von den Grünen hat im Weserkurier vom 3. Dezember seine Kritik am Bremer Haushalt zum Besten gegeben, der soeben verabschiedet wurde. Da heißt es folgendermaßen. Punkt 1. Der Haushalt steht auf tönernen Füßen. Der Senat plane nämlich Einnahmen aus Bonn in Höhe von 365 Millionen Mark ein, wovon wahrscheinlich aber nur rund 200 Millionen nach Bremen überwiesen werden. Füchs warf der Landesregierung vor, sie lege einen geschönten Wahlkampfhaushalt vor. Der Vorwurf heißt, die Finanzmisere Bremens wird auf diese Weise geschönt. Die rechnen mit Geld, das sie gar nicht kriegen. Dieser Vorwurf übernimmt die Lüge, mit der in Bremen wie in Bonn das Sparprogramm verkündet wurde. Nämlich, es gäbe so etwas wie eine Finanznot aus absolutem Mangel an Geld, weswegen den Sozialhilfeempfängern gekürzt, den anderen genommen wird. Tatsächlich ist unübersehbar, dass diese Finanznot auf diesen Feldern der Sozialhilfe zum Beispiel dadurch erzeugt wird, dass jede Mark hauptsächlich in die Rüstung fließt. Was Füchs hier fordert, die Grünen, es ist mehr Ehrlichkeit, keine falschen Zahlen, mehr Ehrlichkeit bei der Durchführung dieser Lüge namens Sparprogramm. Der Staat sei in einer Finanzklemme, aus der er herauskommen muss. Punkt 2. Außerdem dürften hochdotierte Stellen nicht mehr vom Rotstift des Senats verschont werden. Der ganze Witz des Arguments ist es außerdem, auch die nicht. Verallgemeinerung des Schadens, nicht nur den Armen nehmen, sondern auch den Großkopferten, wenn schon der Staat knapp bei Kasse ist. Das sei zu denken, wie wenn es ein Vorteil für die Leute sei. Welche Mark, die der Scharf abdrücken muss, durch dieses Rotstiftchen, kommt irgendeinem dieser Sozialhilfeempfänger zugute? Keinem natürlich. Das ist aber auch nicht darauf berechnet, weil die ganze Forderung nur dafür einsteht, Gerechtigkeit bei der Schadensverteilung walten zu lassen. Nachdem noch 5, 6 andere Punkte angesprochen werden, kommt ganz zu guter Letzt der folgende zur Sprache. Die Grünen erinnerten zudem an die wachsende Armut breiter Bevölkerungskreise. Eine ihrer Forderungen, Sozialhilfeempfänger sollen kostenlos die Bremer Karte der Straßenbahn erhalten. Ja, das sind solche Sätze, die machen einen fast sprachlos. Da gibt es Leute in der Republik, die sind vom Kapital aus den Betrieben rausrationalisiert worden. Der Abstieg ihrer Karriere, richtig sozialstaatlich verwaltet, hat sie auf die unterste Stufe gebracht. Jetzt sind sie Sozialhilfeempfänger, sind arme Schlucker, die nicht mehr wissen, wovon sie recht beißen sollen. Was ist die Auskunft der Grünen? Wenn schon so viele arme Schlucker in der Republik rumlaufen, dann setzen wir sie in die Straßenbahn und lassen sie rumfahren. So kriegen sie eine Freifahrtkarte. Nicht mal das ist der wirkliche Beweggrund dieser Maßnahme. Nämlich, irgendwo Armut zu lindern. Es ist ja auch unmöglich schlechterdings, dass man Armut dadurch lindert, dass man sie in die Straßenbahn lässt. Es geht gar nicht. Die Maßnahme ist anders gedacht. Die soll heißen, wenn Sie in der Straßenbahn rumgurken können, kostenlos, also sich zu den gesellschaftlichen Ereignissen wie einer grünen Versammlung transportieren lassen können, wenn schon das Geld zum Kaufhausbesuch nicht reicht, dann sind auf diese Weise die Arschlöcher der Gesellschaft, die die Opfer des kapitalistischen Reichtums sind, vom gesellschaftlichen Leben noch lange nicht ausgeschlossen. Dann üben wir auf diese Weise Solidarität, indem wir ihnen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, wenn sie beim Kapital unter die Räder gekommen sind. Solidarität heißt der Begriff dafür. Kostengünstig, integrativ. Die gesamte Kritik ist eben nichts anderes als eine Propaganda für drei Werte, die die Grünen von Kohl kennengelernt haben. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Solidarität. Natürlich würde ich jetzt gerne fragen, wem soll das nützen? Da weiß ich ja auch die Antwort. Die Frage wäre nur für einen Grünen falsch gestellt. Diese drei Prinzipien, diese Tugenden, diese Werte sind eben nicht dafür gemacht, dass sie Nutzen stiften, sondern sie sind dafür gemacht, dass sie Gemeinschaft stiften. Und zwar explizit und ausdrücklich die Herstellung von Gemeinschaft unter Beibehaltung aller Schweinereien und Gegensätze, die die Leute in diese beschissene Lage bringt, dass sie überhaupt zu einem Problemfall werden, von dem Politiker rumrätseln, ob er ein Rand der Gesellschaft ist, der gefährlich wird, sozialer Sprengstoff ist. In diesen drei Werten zum Beispiel wollen Grüne nicht die Regierung kritisieren, dass das die passenden Schweinigeleien sind, die man Leute, die man klein gemacht hat, bei der Stange hält, Solidarität, sondern sie wollen sie überbieten in diesen drei Werten. Es gibt in dieser Konkurrenz um die nationalen Werte deswegen Abseitigkeiten bei den Grünen. Ich muss sie einfach zitieren, obwohl sie einem zunächst wie abseitig vorkommen, weil sie so konsequent sind. Es gibt eine Veranstaltung, oder gab in der letzten Woche eine Veranstaltung, die hat geheißen, mehr Liebe in die Politik. Jetzt sind sie total ausgeflippt. Für mindestens drei Umarmungen am Tag, für mehr Körperlichkeit, mehr Bewegung und Gymnastik in der Gruppe und Tanzen im Bundestag. Dafür plädierte am Sonnabend eine Podiumsdiskussion zum Thema Liebe in der Politik. Veranstalter war die Bremer Vereinigung Liebe, Zeit und Raum für Liebe, Leben, Lernen, Licht. Der Gründer ist ein Arno Kneisel von den Grünen. Eine solche Haltung, schreibt der Kneisel im Weserkurier, empfahl er, sollte möglichst für alle Bürger zur Regel im täglichen Umgang miteinander werden. Ihr kennt das. Mehr Zwischenmenschlichkeit. Das ist gut. Versöhnen statt Spalten. Das ist der JR aus Wuppertal, Johannes Rau. Jetzt kommen die Grünen. Liebe in die Politik. Tanzen im Bundestag. Was haben Sie sich gedacht? Gedacht haben sie sich. Das, was da von oben als das Wir erzwungen wird, das gehört sich als echte Gemeinschaft von unten erstritten. Und da, wenn die Politiker schon den Wert Liebe ausgehen, sollen sie sich mal mit ihren Streitereien im Bundestag an die eigene Nase fassen, dann müssten sie sich eingestehen, dass sie gegen ihre eigenen Werte verstoßen und wir die glaubwürdigeren Repräsentanten dieses Wert sind. Es ist so, wie wenn alle gesellschaftlichen Gegensätze zwischen den Menschen dadurch hinfällig würden, da dass man sich entschließt, sich wechselseitig zu umarmen. Wie soll eigentlich der Gegensatz zwischen, sagen wir mal, einer Schwangeren, die am AKW lebt, und einem AKW-Betreiber dadurch hinfällig werden, dass die sich in die Arme fallen? Wie soll eigentlich der Gegensatz zwischen einem Rüstungspolitiker Kohl und einem Demonstranten, der mit diesen Scheißraketen nicht leben will, dadurch ungeschehen gemacht werden, dass beide sich in den Armen liegen? Das hat nichts mit einer zwischenmenschlichen Regung zu tun, die die Grünen hier präsentieren. Zwischenmenschliche Regungen, wenn sie wirklich sind, also wenn sie echt sind, funktionieren andersherum. Wenn man sich mag, dann liegt man sich mitunter in den Armen. Hier aber heißt die Aufforderung, dass man sich deshalb umarmen soll, damit man sich mag, damit Gemeinschaft hergestellt wird. Dieser letzte Gipfelpunkt des kritischen Nationalismus ist ein Vorwurf an die Regierung, nämlich dahingehend, dass Gemeinschaft immerzu verfehlt wird, die Regierungsmaßnahmen Gemeinschaft behindern, statt zu stiften, dass stattdessen wirkliche Gemeinschaft erst einmal hergestellt sein will. Und der Zynismus dieser Forderung besteht darin, dass diese kritischen Menschen dieselbe Gleichgültigkeit in Bezug auf die praktischen Gegensätze an den Tag legen, wie die gewöhnlichen Nationalisten. Wer fordert, die Menschen im Bundestag und außerhalb sollen täglich sich dreimal umarmen, der gesteht damit als Kritiker die Idiotie des Nationalismus ein, dass er nämlich nicht auf einer Prüfung beruht, was taugt diese Nation und ihre Politik für mich, sondern dass dieser Nationalismus auf einem Beschluss beruht, ich will diese Nation als tauglich nehmen. Daraus folgt nur eins: Nationalismus und Vernunft sind unverträglich. Und von den Kosten, die eine nationale Gesinnung macht, habe ich eingangs geredet. Man muss sich nicht, wenn in Bonn gerüstet wird, auch noch zum Idioten seiner Herrschaft machen. Damit mache ich Schluss.